ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema mitten auf dem Marktplatz, wer bedroht den öffentlichen Raum? Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Heger. Heute Vormittag die Schweigeminute für Ruven Lauer. Die Polizei trägt Trauerflor, es gibt Trauerbeflaggung an Dienstgebäuden. Landesparlamente unterbrechen ihre Sitzungen im Gedenken an das erst 29-jährige Opfer. Und Spitzenpolitiker zeigen Betroffenheit und kündigen harte Konsequenzen an. Die spektakuläre Brutalität des Messerangriffs eines mutmaßlichen Islamisten vor einer Woche auf dem Marktplatz in Mannheim hat die Gesellschaft erschüttert, hat das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angegriffen. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns im öffentlichen Raum bewegen, scheint nicht nur durch diese schreckliche Tat in Mannheim in Gefahr geraten. Diejenigen müssen sich fürchten, die unsere Freiheit angreifen und unseren Frieden stören. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in einer Regierungserklärung zur inneren Sicherheit. Aber woher kommt diese Gewalt, die uns auf Straßen, Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln bedroht? Und reichen die angekündigten Maßnahmen aus, um den öffentlichen Raum wirksam zu schützen? Ich freue mich im Forum auf eine spannende Diskussion mit diesen Gästen, dem Autor, Theologen und Lehrbeauftragten der Polizeihochschule Nordrhein-Westfalens, Steven Anpalagan. Jörg Lau, er ist Journalist im Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit. Migration, Integration oder Islamismus gehören zu seinen Schwerpunktthemen. Und Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, einer der profiliertesten, darf man sagen, und bekanntesten Experten des Landes für islamistischen Terror. Erste Ermittlungen weisen auf ein islamistisches Motiv des tatverdächtigen Afghanen hin. Der Generalbundesanwalt hat jetzt übernommen wegen der besonderen Bedeutung des Falles, heißt es als Begründung aus Karlsruhe. Herr Steinberg, worin liegt denn für Sie die besondere Bedeutung in diesem brutalen Messerangriff am helllichten Tag mitten in Mannheim?
Die besondere Bedeutung liegt wahrscheinlich darin, dass wir es da mit einem islamistischen Terroristen zu tun haben, zumindest nach den Informationen, die bisher vorliegen. Diese Interpretation hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Michael Stürzenberger, also das eigentlich ins Visier genommene Opfer, schon seit mehr als einem Jahrzehnt von Islamisten bedroht wird. Die besondere Bedeutung darüber hinaus liegt aus meiner Sicht aber vor allem darin, dass wir alle die Bilder gesehen haben. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus. Es hat eine ganze Reihe von ähnlichen Attentaten in den letzten Jahren gegeben, beispielsweise in einem Fitnessstudio in Essen, in einem ICE auf der Strecke zwischen Passau und Nürnberg, alle mit einem islamistischen Hintergrund. Aber hier haben wir die Bilder gesehen. Und das Opfer war dann noch einer von denen, die die meisten von uns zumindest ganz besonders schätzen, nämlich ein Polizist.
Herr Lau, sehen Sie es auch so, dass diese blinde Gewalt und Zielstrebigkeit solcher Messerattacken dadurch dieses Video für alle sichtbar wurde? Ist das mitverantwortlich, dass sich nun auch Spitzenpolitiker bis hin zum Kanzler mit dem Thema beschäftigen, der Fall diese Dimension bekommen hat?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube, auch wenn wir es nicht gesehen hätten in dem Fall, weil der Herr Stürzenberger ja so eine profilierte Figur dieser islamkritischen Szene ist, hätte es auch...
Das eigentliche Ziel der Attacke, müssen wir kurz sagen.
Genau. Der Polizist ist ja sozusagen zum Kollateralschaden dieses ganzen Angriffs geworden, indem er sich dazwischen geworfen hat. Das wäre auch sonst Thema geworden, weil das natürlich in einer Reihe von Attentaten steht auf islamkritische Institutionen oder Personen. Aber diese Attacke war auch besonders krass brutal und dass sie dann gefilmt wurde, das steht dann wiederum auch in einer Tradition mit anderen krassen Gewaltakten, die kennen wir vom IS, die hatten ja geradezu ein Medienteam, das produziert hat. Auch die Hamas hat sich gefilmt bei dem Angriff in Israel. Also das kann immer auch ein Effekt sein, den die Terroristen wünschen, diesen besonders krassen Schockeffekt zu produzieren.
Ja, es gibt ja auch bereits Reaktionsvideos, wenn man sie so nennen will, von islamistischen Influencern, die also der Attacke applaudiert haben, zu mehr Gewalt noch aufgefordert haben.
Ja.
Herrn Palagan, Sie sind ja als Lehrbeauftragter der Polizeischule Nordrhein-Westfalen nahe bei den Menschen, die für unsere Sicherheit an vorderster Linie stehen. Was hat diese Messerattacke und der Tod des Kollegen in Polizeikreisen ausgelöst?
Also es ist eindeutig und man kann flächendeckend sagen, dass alle Menschen, die irgendwie in dieser Polizeiorganisation unterwegs sind, schockiert sind, bestürzt sind, starke Trauer empfinden. Es ist der Tod eines Menschen, der im Dienst umgekommen ist, im Dienst für dieses Land, in dem Wunsch, Sicherheit herzustellen und andere Menschen zu schützen. Und das geht an niemanden spurlos vorbei. Was sich allerdings tatsächlich unterscheidet, sind die Ableitungen, die jetzt daraus erfolgen. Also die Konsequenzen, Sie haben es ja schon anmoderiert, aus der Politik, die jetzt gefordert werden, auch die politischen Maßnahmen, die im Raum stehen, die teilen die Polizistinnen und Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, nicht. Wobei es da auch ein ganz heterogenes Bild in der Polizeiorganisation gibt.
Auf die Konsequenzen, über die werden wir ganz bestimmt noch diskutieren. Erlauben Sie mir für den Augenblick, dass wir noch sozusagen bei der Dimension dieses Ereignisses bleiben. Herr Lau, auf diesem Marktplatz in Mannheim, Sie haben schon darauf hingewiesen, da ging es ja um eine Wahlkampfveranstaltung dieser Pax Europa. Gestern, als wir telefoniert haben, da haben Sie mich auf den Aufmacher Ihrer Zeitung, der Zeit vom Donnerstag, hingewiesen. Ein Pro und Contra über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Und da wird auch Bezug auf Mannheim genommen. Sie sagten gestern, das hat Sie zum Nachdenken gebracht. Warum?
Das ist hier in diesem Fall ein bestimmtes Thema, wo die Meinungsfreiheit natürlich mit angegriffen ist. Der Mann war sehr exponiert mit seiner, manche sagen auch Hetze, die er über den Islam verbreitet hat. Aber er hat hier im Rahmen des Erlaubten einen Stand betrieben. Insofern ist da jetzt erstmal auf seiner Seite keine Schuld. Das ist im Rahmen dessen, was die Meinungsfreiheit erlaubt. Er ist hier angegriffen worden. Aber wir haben x verschiedene Fälle von eingeschränkter Meinungs- und Betätigungsfreiheit erlebt. Politiker, die angegriffen werden, wenn sie im Wahlkampf sind. Der CDU-Mann Kiesewetter vor kurzem. Viele Grüne müssen das erleben, dass sie angepöbelt werden. Es geschieht auch Leuten von der AfD. Und das ist hoch problematisch für eine Demokratie. Die braucht diese Meinungsfreiheit und die politische Betätigung in der Öffentlichkeit. Das ist essentiell für das Funktionieren einer Demokratie. Und wir stehen hier vor wichtigen Wahlen. Wir haben eine Europawahl, wir haben Wahlen in Bundesländern, wir haben Kommunalwahlen. Wenn die Leute eingeschüchtert sind, sich da zu engagieren oder mit Politikern in Bezug zu treten, oder wenn die Politiker Angst haben vor den Bürgern, dann ist das sehr, sehr schlecht für unsere Demokratie. Mhm.
Kommen wir zur Politik. Die reagiert ja nun betroffen und schockiert, zeigt sich aber nun auch entschlossen, der Gewalt entgegenzutreten. Eine härtere Linie gegen ausländische Schwersttäter und Gefährder wird da versprochen. Es soll mehr abgeschoben werden, auch nach Afghanistan, auch nach Syrien. Islamistische Hetzer, die geistig in der Steinzeit leben, haben in unserem Land nichts zu suchen. Das sagt Bundesinnenministerin Faeser. Werden den Worten Taten folgen oder schielt man da, Herr Steinberg, eben mehr schon auf den Sonntag mit der Europawahl und Kommunalwahlen in 8 Bundesländern?
Ich denke, dass die Wahl natürlich eine Rolle spielt. Mich hat es tatsächlich etwas gewundert, dass die Debatte sich so sehr um die Abschiebungen dreht. Ich habe da zunächst einmal überhaupt keine Einwände, dass nun Straftäter, islamistische Straftäter oder auch Prediger in solche Länder abgeschoben werden. Aber zunächst einmal muss man sich, denke ich, klar machen, dass es im Fall des Attentäters von Mannheim überhaupt nicht geholfen hätte, wenn wir eine solche härtere Strategie gefahren wären. Er ist nämlich einfach nicht auffällig geworden. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem an diesem Attentat in Mannheim. Man hätte es nur verhindern können, wenn Michael Stürzenberger besser geschützt worden wäre. Und da habe ich zunächst einmal nichts zu kritisieren, weil ich nur einen Fall kenne, in dem der Michael Stürzenberger sehr konkret bedroht wurde, und der liegt sehr, sehr lange zurück. Aber daraus, denke ich, müssen wir eine Lehre ziehen. Der Fall, der stammt aus dem April 2013, da wurde Michael Stürzenberger, und das war übrigens das einzige Mal, dass ich von diesem Herrn überhaupt gehört habe in den letzten Jahrzehnt. Da wurde der von einem jungen Dschihadisten, der später nach Syrien ging, auf einem Marktplatz in München bedroht. Und er sagte fast wörtlich: Ich werde dir ein Messer in den Nacken rammen. Da musste ich tatsächlich auch am Tag des Attentats dran denken. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass auch 11 Jahre nach dieser ersten Drohung ein Islamist sich bemüßigt gefühlt hat, die wahrzumachen. Das bedeutet, dass Menschen, die bedroht worden sind in der Vergangenheit, vielleicht auch vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, dass die sehr viel länger geschützt werden müssen, auch wenn es keinerlei Hinweise mehr auf eine solche Bedrohung gibt. Wir kennen das auch international vom Fall Salman Rushdie, wobei da natürlich die Drohung anderer Art war. Die wurde letzten Endes von einem Staatschef ausgesprochen.
Eine Fatwa.
Mhm. Eine Fatwa, genau, von 1989. Aber auch für diese kleinen dschihadistischen Netzwerke, für die IS-Anhänger, die Al-Qaida-Anhänger, müssen wir mit einer gewissen Planungstreue rechnen. Dann hätte dieses Attentat vielleicht oder wahrscheinlich verhindert werden können. Abschiebungen, gut und schön, die haben allerdings mit dem Fall Mannheim nichts zu tun.
Herr Balakan, wie haben Sie das empfunden? Gestern zum Beispiel in der Regierungserklärung vom Bundeskanzler quasi als Kehrtwende in der Migrationspolitik?
Ich glaube, dass dieser Fall Mannheim, so haben es ja der Herr Lau und der Herr Steinberg jetzt auch anskizziert, viele Dinge durcheinander geraten. Wir müssen sicherlich über Migrationspolitik sprechen, wir müssen auch über Integration sprechen. Wir müssen auch über die Ausweisung von Straftätern, von ausländischen Straftätern aus deutschem Staatsgebiet sprechen, das ist vollkommen richtig. Im konkreten Fall Mannheim, zum einen, das hätte offensichtlich nichts genützt, nur weil man diesen Menschen nicht auf dem Radar hatte. Zum anderen, wir haben ja eine Gefährdungslage von Kommunalpolitikern, überhaupt Menschen, die sich politisch äußern und auch kontrovers äußern, die ja seit vielen Jahren zurückgeht. Also wir haben ein Messerattentat auf Henriette Reker, die Kölner Oberbürgermeisterin, gehabt. Das war 2015. 2017 wurde der CDU-Politiker Andreas Hollstein mit einem Messer angegriffen. Wir haben den Mord an Walter Lübcke. Wir haben ganz, ganz viele Angriffe auf Politikerinnen und Politiker in den letzten Tagen und Wochen gehabt, über alle politischen Lager hinweg übrigens. Von daher müssen wir da sicherlich unterschiedliche Debatten führen. Das eine ist, wie kriegen wir es hin, dass die öffentliche Rede, dass die politische Auseinandersetzung passieren kann, ohne dass Menschen Angst haben müssen um Leib und Leben. Wie kriegen wir es hin, dass die Sicherheitsbehörden so aufgestellt sind, dass sie den Schutz der Bevölkerung, die Sicherheit in Deutschland gewährleisten können? Dazu gehört sicherlich auch Finanzierung und Personalstärke etc. hinzu. Und wie sorgen wir dafür, dass der islamistischen Gefahr begegnet wird? Das sind ja so die Ausführungen von Herrn Steinberg. Nur, das ist halt ganz wichtig, die Gefährdungslage für Polizistinnen und Polizisten, die ist, die stammt aus unterschiedlichen Quellen. Also der letzte Polizist vor dem Rufen, der jetzt ermordet wurde, der aus politischen Gründen ermordet wurde, der wurde von einem Reichsbürger getötet, ein SEK-Beamter, bei einer Hausdurchsuchung. Auch die politischen Morde davor stammen fast alle aus dem Bereich des Rechtsextremismus. Das heißt, wir müssen hier aufpassen, dass wir uns nicht auf eine Spur stürzen und andere Gefährdungslagen ignorieren.
Herr Lau, wie Herr Anpalagan schon sagt, also der Fokus der angekündigten Maßnahmen, der ist ja nun zunächst mal auf zugewanderte islamistische Gewalttäter gerichtet. Und ja, ist das womöglich zu kurz gesprungen, hat Herr Anpalagan recht? Mehr Abschiebungen oder harte Strafen, sind das nur Scheinansätze, die Probleme zu lösen? Oder lenkt das vielleicht, und vielleicht ist das ja auch schon die Antwort, von diesen aufgezählten, gewaltbereiten Leuten ab, für die es womöglich weder eine Strategie noch eine politische Lösung gibt?
Ja, ich fürchte, das ist so. Wir haben im Moment 45.000 Menschen in Deutschland, die müssten eigentlich sofort ausreisen. Also die haben keinen Schutzstatus. Die sind ausreisepflichtig. In diesem Jahr, nach den letzten Zahlen, die mir verfügbar sind, hat man mit einer Steigerung, die der Kanzler ja schon mal vor ein paar Monaten gefordert hatte, Stichwort im großen Stil abschieben.
Hat im man Herbst, jetzt da, ja, letzten Jahres, genau, Spiegeltitel.
Genau, also das ist ja nicht ein Problem, das ursächlich zusammenhängt mit diesen islamistischen Attentaten. Es gibt ein Problem mit den Abschiebungen. Es ist aus vielen, vielen Gründen wahnsinnig schwer, das zu beschleunigen. Da ist etwas gelungen mittlerweile. Also man hat mehr abgeschoben, aber das löst nicht mal dieses Problem von diesen 45.000 Leuten, die eigentlich ausreisepflichtig sind, die aber, das muss man hier wirklich dazu sagen, in der Regel überhaupt keine Gefährder sind. Ja, die sind nur einfach, die haben kein Recht hier zu sein. Das heißt nicht, dass das alles gefährliche Leute sind. Und viele von den gefährlichen Leuten sind vielleicht gar nicht ausreisepflichtig. Ja, es gibt ja auch den Fall von radikalisierten Leuten, die aber deutsche Staatsbürger sind und die dann, das kommt komplizierend noch hinzu, wie Herr Steinberg ja schon gesagt hat, die sich heimlich oder alleine radikalisieren, das ist auch kein neues Phänomen. Das haben wir jetzt seit, korrigieren Sie mich, aber fast 20 Jahren, dass sich die Leute sozusagen vor dem Bildschirm radikalisieren. Die gehen nicht in irgendein Vereinsheim, wo man sie dann finden kann, sondern das passiert in ihrem Heim. Und das ist ein Riesenproblem seit vielen, vielen Jahren. Und das mischt die Politik jetzt zusammen mit diesem Abschiebethema. Ich halte das für sehr, sehr schlecht, dass sie das jetzt so vermengen. Die simulieren hier eine Handlungsfähigkeit, die sie überhaupt nicht einlösen können. Und das wird ihnen auf die Füße fallen. Die AfD wird das politisieren. In diesem Sinne schiebt sie doch endlich alle ab, als wären das alles Kriminelle. Und das wird natürlich nicht geschehen und dann steigt der Frust weiter. Also es ist wirklich nicht gut kommuniziert, finde ich.
Ich würde da an der Stelle tatsächlich nochmal etwas hinzufügen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie jetzt anzeigen, Herr Lau. Wir brauchen ganz klassische Politik, also Politik der Problemlösung. Denn einer der Gründe, warum diese Abschiebungen nicht passieren, ist, wir haben halt Fachkräftemangel und wir haben ein Infrastrukturproblem. Es gibt teilweise nicht genügend Flugzeuge, die startbereit wären. Es gibt auch zu wenig Bundesbeamte oder Beamte der Bundespolizei, die diese Abschiebeflüge durchführen könnten. Das heißt, wir haben tatsächlich am Anfang schon ganz klassische Politikfelder, womit man auch gesellschaftliche, wirtschaftliche, sonstige Probleme lösen könnten, die überhaupt in Probleme einzahlen, die mit dem Thema Abschiebung zu tun haben. Das ist das eine. Und das zweite, genau, und das zweite ist, es führt ja in dieser Kette an Maßnahmen und an Forderungen dazu, dass jetzt vermehrt abgeschoben werden soll. Nur die Frage ist, wen schieben wir denn dann tatsächlich ab? Ja, offensichtlich nicht diejenigen, die mit krimineller Energie alles dran setzen, hier zu bleiben oder Straftaten zu begehen oder sogar Gewalttaten verüben. Die tauchen nämlich unter und die findet die Polizei nicht. Wir schieben diejenigen ab, die eine Familie hier haben, die einen Arbeitsplatz haben, die eine gemeldete Wohnung haben, die in festen Verhältnissen sind. Also die Zahl derjenigen, die aus Pflegeberufen, aus Berufsschulen oder sonstigen etablierten, integrierten Verhältnissen abgeschoben werden, weil ja irgendwie im Kopf der Leute ist, wir müssen die Abschiebezahlen erhöhen, die ist halt enorm. Und ich fürchte, das Ganze geht in eine ganz schiefe Lage. Diejenigen, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben, weil sie gefährlich sind, gewaltbereit sind, Straftaten verüben oder kurz davor sind, Straftaten zu verüben, an die kommen wir nicht ran und da wird auch zu wenig getan. Auf der anderen Seite schieben wir, das haben Sie ja gesagt, Herr Lau, Menschen ab, die von denen möglicherweise überhaupt gar keine Gefahr besteht. Aber das kriegen wir auch noch nicht mehr hin, weil wir nämlich die ersten Politikfelder nicht bearbeitet bekommen.
Herr Steinberg?
Ich muss gestehen, dass dieses Abschiebethema im Zusammenhang mit dem Anschlag von Mannheim in meiner Gedankenwelt überhaupt keine Rolle spielt. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass Abschiebungen an dem Problem nichts ändern. Ich sehe allerdings das, was dort geschehen ist, gar nicht so sehr in einer Reihe mit politischen oder mit Mordanschlägen auf Politiker, sondern ich sehe vor allem den islamistischen Terroristen. Das mag auch etwas damit zu tun haben, dass ich den Herrn Störzenberger gar nicht so sehr als Politiker einstufen würde, sondern eher als einen Aktivisten mit häufig etwas merkwürdigen Positionen und Vorträgen. Und wenn man sich die Reihe der islamistischen Anschläge in Deutschland anschaut in den letzten Jahren, dann werden eben ganz bestimmte Entwicklungen deutlich. Zunächst einmal haben wir das Phänomen, dass es mehr Anschläge von Einzeltätern gibt, die sich tatsächlich auch im stillen Kämmerlein radikalisieren, allerdings häufig auch in Kontakt mit Organisationen treten. Und da muss ich Herrn Lau ein bisschen widersprechen. Vor 20 Jahren gab es das tatsächlich sehr, sehr selten. Nur in Ausnahmefällen ist es wirklich gelungen, den terroristischen Organisationen über soziale Medien, wenn es die überhaupt schon gab, oder über das Internet, junge Leute bis hin zu einem Anschlag zu bringen. Es gab mal einen Anschlag 2011 am Frankfurter Flughafen auf Amerikaner, auf den das so ungefähr zugetroffen hat. Ansonsten aber wenig, das hat zugenommen. Und zweitens, und das ist aus meiner Sicht besonders wichtig, wir haben es in den letzten Jahren mit besonders vielen Anschlägen und Anschlagsplanungen zu tun von jungen Leuten, die gekommen sind mit dem großen Flüchtlingsstrom der Jahre 2014 und bis 2016 und dann auch anschließend. Und wenn dann Politiker, so, und die kommen eben aus Ländern wie Syrien und Afghanistan, ab und zu auch mal aus dem Irak. Und das in der überwiegenden Mehrheit. Und dann muss man natürlich schon die Frage stellen, inwieweit Migrationspolitik etwas mit diesem Thema zu tun hat. Wir haben in großen Massen junge Leute aus Bürgerkriegsländern ins Land gelassen, die aus Gebieten kamen, in denen die Opposition, in denen islamistische Gruppen, in denen der IS besonders stark war. In gewisser Weise hat das Problem, was wir heute haben, sich lange angekündigt. Und schon in der Anschlagswelle von 2016 haben wir beobachten können, dass das ein massives Sicherheitsproblem mit sich bringt. Wir haben uns der Illusion hingegeben, dass das vielleicht etwas abebben könnte. Und in den letzten ein, zwei Jahren haben wir eine ganz neue Dynamik. Und ich würde mir tatsächlich eher Gedanken darüber machen, wie wir Migration als sicherheitspolitisches Thema ernst nehmen, ohne damit in die Falle der Fremdenfeindlichkeit der Rechten zu rücken. Und dieser erste Punkt, sicherheitspolitische Dimensionen von Migration ernst nehmen, da habe ich den Eindruck, dass das im politischen Berlin doch eher von einer Minderheit gemacht wird.
So eine Kennzahl der Sicherheitspolitik, das ist ja auch immer diese jährliche Kriminalstatistik, ich weiß, die kann man nach dahin interpretieren. Über Zahlen lässt sich auch immer trefflich streiten. Aber das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, um mal die Perspektive zu wechseln, der Bevölkerung im öffentlichen Raum nachlässt, das ist wohl tatsächlich in Studien und Umfragen gut ausgemessen. Was bedeutet das denn politisch für unsere Gesellschaft, wenn sich das Gefühl verbreitet, ich werde durch den Staat nicht ausreichend geschützt?
Ich glaube, das ist wirklich demokratiegefährdend, weil dieser öffentliche Raum enorm wichtig ist. Also wenn immer mehr Veranstaltungen abgesagt werden, weil man glaubt, man kann die Sicherheit nicht garantieren, oder wenn dann auch Demonstrationen nicht erlaubt werden mit der Begründung, wir können das hier nicht kontrollieren, wir können das Geschehen nicht in Schach halten, dann ist das nicht gut für die Demokratie. Und das haben wir jetzt sehr häufig erlebt in der letzten Zeit. Im Rahmen der erregten Auseinandersetzungen über den Gaza-Krieg war das oft der Fall, dass man Demonstrationen von vornherein unterbunden hat, weil man befürchtet hat, dass da verfassungsfeindliche oder verbotene Parolen gerufen werden. Es gibt jetzt eine Diskussion darüber, ob die AfD hier demonstrieren darf und dieses Mannheim-Thema aufgreifen darf. Und das ist wahnsinnig schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass man das so großzügig wie möglich auslegen muss und dass der Ehrgeiz dahin gehen muss, dass die Politik das so absichert, dass auch Meinungsäußerungen stattfinden können, die mir vielleicht nicht gefallen oder so. Ja? Also die Einschränkung des öffentlichen Raums aus Angst ist sehr, sehr schlecht für eine Demokratie.
Mitten auf dem Marktplatz. Wer bedroht den öffentlichen Raum? Unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Es diskutieren die Experten Steven Palagan, Jörg Lau und Dr. Guido Steinberg. Ich komme nochmal auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz gestern im Bundestag zurück. Da sagt der Kanzler: Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Also ich vermute mal, das ist eine Empörung, die in weiten Teilen der Bevölkerung geteilt wird. Lassen Sie uns da mal genauer drauf schauen. Da flüchtet also ein heute 25-jähriger Mann vor 10 Jahren als junger Teenager aus Afghanistan nach Deutschland. Sein Asylantrag wird abgelehnt. Er darf im Duldungsstatus hier bleiben, er heiratet hier, hat 2 Kinder, scheint bestens integriert. Ich glaube, Herr Steinberg hat es vorhin schon gesagt. Und dann diese Messerattacke auf dem Marktplatz in Mannheim. Was ist da wie bei diesem jungen Afghanen schiefgelaufen?
Das wissen wir ja bisher noch überhaupt nicht. Und ich habe auch so meine Zweifel, ob das dann im Verfahren wirklich aufgeklärt werden kann. Bisher gibt es nur so ein paar Berichte darüber, dass er islamistisches Material auf YouTube gepostet hat. Das ist allerdings insgesamt schwer zugängliches Zeug. Ich glaube, dass es wirklich Sinn macht, eher über die konkreten Sachen zu sprechen. Also wie hätte man den Herrn Stürzenberger vielleicht besser schützen können, besser schützen müssen? Wie schützen wir Leute, die von Islamisten bedroht werden? Und der zweite Punkt ist, wie ist das mit den Messern? Und Sie haben eben schon die Kriminalstatistik angesprochen. Da haben wir eine enorme Zunahme von Straftaten insgesamt. Und das gilt dann auch für die Islamisten. Die verüben in den letzten Jahren immer weniger Sprengstoffanschläge. Sie machen sich ab und zu mal Gedanken darüber, aber das schaffen sie nicht, sondern sie nutzen immer mehr Messer. Und ich glaube, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob nicht vielleicht diese punktuellen Einschränkungen, die es da gibt, ausgeweitet werden müssen. Es gibt ja beispielsweise ein Verbot, Messer und sonstige Waffen in der S-Bahn in Berlin mit sich zu führen. Die Bundespolizei, die führt dann immer mal wieder kleine Razzien durch und findet dann unglaubliche Mengen tatsächlich an Messern und Schlagringen, an Pfeffersprays und so weiter. Vielleicht müssen wir uns die Frage stellen, ob nicht diese Messer insgesamt verboten werden sollen und ob nicht vielleicht die Ausnahmen definiert werden müssen. Also ich habe mal nachgedacht darüber, wann ich denn mal mit einem Messer zu legitimen Gründen unterwegs war. Tatsächlich nur dann, wirklich nur dann, wenn ich ein eingepacktes Messer für die Küche gekauft habe. Vielleicht ist das ja ein Ansatz. Insgesamt, ich bin der Meinung, dass diese Debatte über die Abschiebung nirgendwo hinführt. Wir werden nicht nach Afghanistan abschieben, wir werden nicht nach Syrien abschieben. Und dann macht es eben Sinn, sich über konkreteres Gedanken zu machen, wenn man denn wirklich meint, dass man hier eine Lösung hat.
Herr Palagan, was denken Sie, welche Rolle spielt denn der Gaza-Krieg für die Radikalisierung und womöglich auch den Zulauf für islamistische Ziele und womöglich eben auch in solche Einzeltäter, Gefährter, die ja quasi unter dem Radar der Sicherheitsbehörden laufen.
Hm. Man muss ja auch mal sagen, wenn man nicht Experte in einer Sache ist, das ist bei mir tatsächlich der Fall. Also ich habe mit dem islamistischen Terror in meiner beruflichen Befassung nicht so viele Berührungspunkte. Ich weiß aber tatsächlich über die innenpolitische Lage Folgendes. Ja. Mhm. Wann immer es größere Anschlagsziele, Anschlagswellen gibt, dann ist passiert das, was Herr Steinberg gesagt hat. Es wird in irgendeiner Form verbreitet. Es wird zu Propagandazwecken ausgeschlachtet. Es wird mitgefilmt. Es wird kommuniziert in welchen Kanälen auch immer. In der Hoffnung, dass es A, große Wellen schlägt und sich international kommunikativ verbreitet, aber vor allen Dingen eben auch, dass es Nachahmer gibt. Und diese Effekte sehen wir halt. Wir haben es gesehen nach dem 11. September, wir haben es gesehen nach dem Anschlag, dem islamistischen Anschlag in Madrid. Und wir sehen nach jeder Entwicklung im Nahen Osten, wie in Deutschland die antisemitischen Anschläge, die antisemitischen Straftaten und Gewaltdelikte hochgehen. Von daher ist das, was passiert, oder reiht sich das, was in Gaza gerade passiert, in eine unrühmliche Kette ein, wo die Gefährdung von Jüdinnen und Juden, aber auch Menschen, die sich mit dem Thema Islamismus auseinandersetzen, wo deren Gefährdung halt hochgeht. Und das ist durchaus ein Problem. Vielleicht muss man beim Thema Michael Stürzenberger nochmal etwas ergänzen. Und das ist jetzt ganz wichtig, das ist ein eigener Absatz, der hat erstmal nichts mit Mannheim zu tun. Ich glaube, wir würden mit dem Terminus Islamkritiker Herrn Stürzenberger und seinem Wirken nicht gerecht. Also der Mann ist mehrfach vorbestraft, er wurde vom Verfassungsschutz beobachtet. Er wurde auch wegen der Beleidigung eines Polizisten verurteilt, hat den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen, er hat Himmler-Porträts in die Höhe gehalten. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns in der Auseinandersetzung, wie gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden, da auch einer präzisen Beschreibung widmen. Ganz, ganz wichtig ist, und das ist das, was Herr Lau sagt, egal was passiert, es muss halt juristisch geklärt werden. Und wir müssen, weil wir wissen, wie dieser Mann ja drauf ist, ihn in besonderem Maße schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Freiheit des Wortes und der Meinung in wie auch immer gearteter Form in Deutschland sichergestellt ist. Und wenn wir wissen, dass der Mann A in diesem Umfeld aktiv ist, dann müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen halt gucken, dass wir dort, wo verfassungsfeindliche Bestrebungen passieren, juristisch belangen. Und dort, wo wir wissen, dass er halt einer Gefahrenlage ausgesetzt ist, ihn besonders schützen. Da bin ich dann irgendwie bei Herrn Steinberg. Und in diesem gesamten Gemengelage, und da merken wir schon, es ist furchtbar komplex. Und die Lösungen, die jetzt propagiert werden, die führen möglicherweise nirgendwo hin oder richten möglicherweise noch mehr Schaden an. Da würde ich mir wünschen, dass wir manche ruhige und kühle Stimme haben, die sich in diesem Diskurs durchsetzt.
Herr Lau, ich versuch's nochmal bei Ihnen. Integration gehört ja auch zu Ihren Schwerpunktthemen. Und ich finde es schon interessant, wie funktioniert genau diese Radikalisierung. Was macht diese Menschen fähig zu so schweren Gewalttaten gegen die Bevölkerung eines Landes, das eben nicht nur aufgenommen hat, sondern auch alimentiert?
Ja, die Psychologie jetzt speziell von diesem Täter kann ich jetzt auch noch nicht entfalten. Dazu wissen wir zu wenig. Aber es gibt ja auch bestimmte Formen der Gewalt, die auch propagiert werden. Also das ist nicht so, dass sich das die Täter jeweils alleine nur ausdenken. Ja? Also das Thema Messerattacken ist ja auch von Organisationen ausgegeben worden. Also nehmt euch, was ihr finden könnt, nehmt Messer. Die haben natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil man sie so herumtragen kann und dann sagen kann, ja, ich hatte gar nichts Böses damit vor. Das ist schwerer, wenn man eine Waffe im Sinne einer Pistole oder eines Gewehrs mit sich herumträgt. Also es gibt eine Gestaltung dieser Gewalt durch radikale Gruppen, die auch diese jungen, beeinflussbaren Menschen damit aufputschen. Und die Art, wie der das getan hat, ist so krass, dass das auch was Expressives hat und dass diese Schockwirkung natürlich erwünscht ist. Das ist genau wie bei anderen Attentaten, die wir gesehen haben, soll die Gesellschaft provoziert und erschüttert werden dadurch und soll auch, wie das ja in früheren Formen des Terrors auch war, soll dadurch ihr Gesicht zeigen. Es gibt ja diese Idee, dass man das herauskitzelt, was man in der Gesellschaft schon vermutet, nämlich eine Feindlichkeit gegen Muslime. Deshalb ist jetzt hier auch Herr Stürzenberger das Opfer geworden. Und damit die noch verstärkt, weil dann kommt die Reaktion der Gesellschaft gegen Muslime, die werden dann verdächtigt, dann werden die Muslime dadurch revolutionäre Subjekte quasi, wie man früher sagte, die werden sich nämlich dann, oder jedenfalls einige von ihnen, werden sich erheben gegen diese ungläubige, falsche Gesellschaft. Das ist sozusagen die revolutionäre Theorie dahinter. Ich will jetzt nicht behaupten, dass dieser Junge das alles so im Kopf hatte, aber es ist nicht so, dass das sozusagen aus dem Affekt heraus passiert oder weil einer sich einfach nur irgendwie aufgeladen hat mit allen möglichen hässlichen Dingen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, worüber man reden muss, worüber auch die Sicherheitsorgane reden müssen, wie sie damit umgehen, mit dieser Art von Theorie, die dahinter steckt. Ja.
Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich auf die Klärung einer Frage warten, nämlich inwieweit der Attentäter mit einer dschihadistischen Organisation im Ausland in Kontakt stand. Davon hängt nämlich auch die Interpretation der Ereignisse ab. Es hat in den letzten Jahren immer zwei Arten von Einzeltäteranschlägen gegeben. Einmal die, von der Herr Lau gesprochen hat, nämlich Einzeltäter, die sich im Internet von Al-Qaida, vom Islamischen Staat inspirieren lassen und dann losgehen und Anschläge verüben. Beispielsweise auf Islamkritiker, Rechtspopulisten, wie auch immer. Dann hat es aber eine große Neuerung in den letzten 10 Jahren gegeben. Und für diese Neuerung war der Islamische Staat im Irak und Syrien verantwortlich. Der hat potenzielle Attentäter angesprochen über soziale Medien, zuerst über Twitter, dann über Telegram und hat einen Kontakt aufgebaut, hat diese jungen Leute zunächst einmal ideologisch geformt, dann aber auch trainiert und mit ihnen die Anschlagsziele und das Anschlagsmittel diskutiert. Und solche Fälle hat es in den letzten Jahren weiterhin gegeben. Verantwortlich war immer eine Organisation, der IS-Ableger in Afghanistan. ISK oder IS Khorasan. PK. ISPK sagen unsere Sicherheitsbehörden. Ja. Und es ist so. Und das wird die große Frage sein, inwieweit der Attentäter hier eigenständig gehandelt hat, inwieweit er sich hat inspirieren lassen oder ob diese Organisation verantwortlich war. Diese Organisation hat nämlich immer dann, wenn sie in den letzten Jahren in ganz vielen Fällen hier in Deutschland gecoacht hat, hat genau geguckt, was können denn die Attentäter überhaupt leisten? Sind die in der Lage, Sprengstoffe herzustellen für ein größeres Attentat? Sind die vielleicht sogar in der Lage, ein Sturmgewehr zu beschaffen? Und in einigen Fällen war es dann so, dass der Coach in Afghanistan aufgegeben hat und gesagt hat, naja, ihr kriegt nichts anderes hin als ein Messerattentat. Und ich warte im Moment noch darauf, dass die ersten Informationen ans Licht kommen, ob dieser Afghane, das ist durchaus ein Hinweis, vielleicht dann doch in Kontakt mit einer Organisation stand. Und dann müssen wir unsere gesamte Interpretation der Ereignisse und auch die Forderung nach den Folgen, die müssen wir umstellen, weil wenn es ein Einzeltäter war, ein wirklicher Einzeltäter, dann haben die deutschen Sicherheitsbehörden überhaupt nichts falsch gemacht. Dann ist auch wirklich wenig an solchen Attentaten zu ändern. Wenn allerdings eine Organisation dahinter stand, dann muss man die Frage stellen, warum wurde die Kommunikation nicht aufgedeckt und wie tragen wir vielleicht dazu bei, dass diese Organisation, obwohl sie so weit weg ist, vielleicht dann doch geschwächt wird durch Maßnahmen.
Ganz Europa schaut demnächst nach Deutschland, mindestens ganz Europa. Wir haben die Fußball-Europameisterschaft vor der Brust. In einer Woche geht's also los. Ich freue mich drauf. Aber ja, nach unserer Diskussion, Herr Anpalagan, könnte man etwas besorgt werden, dass alles friedlich verläuft? Sind unsere Sicherheitsbehörden denn ausreichend auf das große Ereignis vorbereitet?
Das sind ja zwei Dinge, über die wir sprechen müssen. Das eine ist ja, wie ist die Gesamtgemengelage, wie ist die Sicherheitslage und wie ist die Vorbereitung der Sicherheitsbehörden darauf? Was ich sagen kann, ist, dass sich die Sicherheitsbehörden seit mehreren Monaten beziehungsweise sogar schon Jahren darauf vorbereiten, auf sogenannte Komplexoperationen, auf große Veranstaltungen, auf solche besonderen Lagen, die ja zumindest das Glück mit sich bringen, dass sie vorhersehbar sind. Von daher muss man davon ausgehen, dass sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die Nachrichtendienste verstärkt an diesen Versammlungen dran sind, Sicherheitskonzepte entwickelt haben, zu denen ja nicht nur Anschläge gehören, sondern eben auch die Frage, wie umgehen mit einer möglichen Panik beispielsweise, ne? Oder umgehen mit Unfällen oder solchen Ereignissen. Die andere Sache ist, das würde ich doch noch gerne mal ansprechen wollen, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Wir haben es jetzt an ein, zwei Stellen gestreift.
Ja, betrifft natürlich auch die Europameisterschaft. Da sind wir mitten im Thema.
Genau, es betrifft die Europameisterschaft. Es betrifft auch das generelle Gefühl, dass so wahnsinnig viel los ist gerade, ja. Und dass die Europameisterschaft da möglicherweise in diesen Schatten gerät. Die Sicherheitslage und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist immer schlechter oder schlimmer als die tatsächliche sicherheitspolitische Lage bzw. die Gefährdungslage in Deutschland. Ein Beispiel, wenn man die Leute auf der Straße fragen würde, würden sie sagen, es gibt heute bedeutend mehr Mordopfer als vor 20, 30 Jahren. Das Gegenteil ist richtig. Es gibt ungefähr halb so viele Opfer von Mordfällen, wie es im Jahr 2000 beispielsweise gegeben hat. Das kann man nachvollziehen. Man hat eine höhere Aufklärungsquote beispielsweise und auch die Zahl der Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner hat sich tatsächlich halbiert. Ich glaube, und das ist das, was ich gerade angesprochen habe, wir müssen mit ganz, ganz viel Präzision und Differenziertheit auf die tatsächliche Lage schauen. Und das ist das, was die Arbeit der Sicherheitsbehörden betrifft, was die sicherheitspolitischen Konzepte betrifft und wie die Kriminalbehörden agieren. Auf der anderen Seite, und das ist eben auch ganz wichtig, gehört wahnsinnig viel Kommunikation dazu, gehört aber eben auch Sozialarbeit dazu, gehört Prävention dazu, gehört die Frage dazu, können wir das, was passiert, möglicherweise vorhersehen, in irgendeiner Form abwehren. Die Polizei hat ja neben der Strafverfolgung auch die Gefahrenabwehr als Aufgabe in sich. Und diese beiden Dinge, die müssen wir tun. Und ich glaube, an der Stelle sind wir noch nicht so gut als Medienschaffende, als Gesellschaft, als verantwortliche Politikerin, dass die Kommunikation über die tatsächliche Lage und die tatsächliche Gefährdung so enorm abweicht von der reellen Gefahrenlage.
Herr Steinberg, zum Abschluss vielleicht. Wir haben gerade mal noch eine starke Minute. Wie sieht das denn eigentlich das Ausland? Wie gesagt, wir haben jetzt eine Europameisterschaft, viele Länder zu Gast. Wie sieht man denn meinetwegen in Frankreich, England, Slowakei unsere Sicherheitslage? Werden die Touristen, Fußballfans vor bestimmten Gegenden gewarnt? Wie stehen wir denn da?
Nein, der Ruf Deutschlands in der Sicherheitspolitik ist immer noch besser als die Lage, würde ich sagen. Aber es gibt tatsächlich in Nachbarländern vor allem die eine Sorge vor der einen Organisation. Und zwar ist das eine Sorge in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden und auch in Deutschland. Es gibt nämlich Drohungen des IS, ISPK aus Afghanistan. Und die große Frage ist, schafft es diese Organisation, Anschläge zu organisieren? Da gibt es auch bei unseren Nachbarn Sorge. Ich würde immer argumentieren, die Erfahrung der letzten Jahre mit der Organisation zeigt, die ganz großen Anschläge sind ihr in Westeuropa nicht möglich. Kleinere Attentate müssen wir vielleicht auch in diesen 4 Wochen befürchten. Und deswegen sind die Sicherheitsmaßnahmen, die ja extrem hochgefahren wurden, aus meiner Sicht folgerichtig.
Wir hoffen das Beste. Mitten auf dem Marktplatz, wer bedroht den öffentlichen Raum? Das war das Thema in diesem Forum in SWR Kultur. Und für eine spannende Diskussion bedanke ich mich bei den Gästen Dr. Guido Steinberg, Islamismus- und Terrorexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, bei Jörg Lau vom Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit und danke an Steven Palagan, Autor, Theologe und Lehrbeauftragter bei der Polizeihochschule Nordrhein-Westfalen. Ich bin Matthias Heger. Vielen Dank fürs Zuhören.